Es ist Karfreitag und was für ein Feiertag ist dieser Tag. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, der Karfreitag ist ein Feiertag, der keine Parallele hat in der Geschichte unserer Welt. Wir feiern nämlich an diesem Tag einen Tod. Wir feiern den Tod des Sohnes Gottes. Und normalerweise ist ja ein Todestag ein Trauertag. Man trauert. Das sagt auch das Wort Ka oder Kara aus. Ein althochdeutsches Wort bedeutet so viel wie Klage, Kummer oder Trauer. Normalerweise ist ein Todestag ein reiner Trauertag, denn der Tod ist das Ende aller Möglichkeiten für einen Menschen. Der Tod ist einfach der Beweis auch für die Vergänglichkeit des Menschen und ein Beleg für seine Schwachheit und für seine Kraftlosigkeit. Niemand feiert den Tod normalerweise. Es gibt höchstens Todesgedenktage, die kennen wir auch. An diesen Tagen gedenkt man der toten Menschen, man erinnert sich an ihr Leben, vielleicht noch an ihre Leistung, die dann mit dem Tod aber ein Ende gefunden hat. Der Karfreitag ist auch ein Todesgedenktag, ja. Doch wir denken an diesem Tag nicht an das Ende des Lebens unseres Retters, Jesus Christus. Karfreitag ist der größte oder einer der größten Feiertage der Christenheit überhaupt. Dieser Tag ist für uns keine Tragödie. Und deshalb gefällt mir eigentlich die englische Bezeichnung für diesen Tag besser, heißt nämlich Good Friday. Guter Freitag. Wir feiern nämlich an Karfreitag den größten vorstellbaren Sieg unseres Herrn Jesus Christus. Und Paulus sagt, wenn wir davon reden, was an Karfreitag geschehen ist, dann reden wir von dem, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist. Lasst uns einmal diesen Text lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 6 bis 10. Paulus sagt, wir reden aber Weisheit. Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, nicht über Weisheit dieser Welt, zum Beispiel Philosophie oder Wissenschaft oder Logik, nein, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorher bestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, auch nicht einer. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Weisheit Gottes. Ich möchte gleich zu Beginn mit einem großen Missverständnis aufräumen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Ein Missverständnis, das sich sehr hartnäckig hält in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Denn dieser Text, vor allen Dingen Kapitel 2, Vers 9, den wir gerade gelesen haben, redet nicht vom Himmel. Es ist hier nicht die Rede vom Himmel. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, ist nicht die unbeschreibliche Herrlichkeit des Himmels. Ich weiß, dass dieser Fehler sich eingeschlichen hat in die Christenheit und sich festgesetzt hat, in Büchern, in Predigten, auch von namhaften Theologen zum Beispiel. Es scheint ja auch gut zu klingen und plausibel zu sein. Und wir haben uns daran gewöhnt. Was kein Auge gesehen hat, ist der Himmel. Aber nein. An dieser Stelle wird eine wichtige Regel ein wichtiges, das simpelste und erste hermeneutische Prinzip der Bibelauslegung missachtet, nämlich Kontext. Zusammenhang. Man muss den Zusammenhang beachten, in dem eine gewisse Aussage in der Bibel gemacht wird. Und wenn wir diesen Kontext, diesen Zusammenhang beachten, im 1. Korintherbrief von Kapitel 1, Vers 17 bis Kapitel 2, Vers 16, das sind 31 Verse, dann stellen wir fest, hier geht es um das Kreuz. Hier geht es um Karfreitag. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, ist Karfreitag, liebe Brüder und Schwestern. Was Paulus mit diesen starken Aussagen hier untermauern will, worüber er nicht aufhören kann zu staunen, ist das, was an Karfreitag am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Paulus berichtet uns hier mindestens von drei Dingen, die kein Auge gesehen hat, was an Karfreitag geschehen ist. Erstens, Karfreitag ist der ultimative Beweis der Weisheit Gottes. Paulus sagt in den Versen 6 und 7, wir reden aber Weisheit. Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit. In einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Dieses Geheimnis von Karfreitag war für unsere Welt bis Karfreitag vollkommen verborgen. Keiner hat es gesehen, keiner hat es gehört, kein Herz hätte sich so etwas ausdenken können. Es war ein Geheimnis Gottes, auf das wir nicht gekommen sind. Das, was dort geschah, widersprach nämlich diametral der menschlichen Weisheit. Das Kreuz war der menschlichen Logik, der menschlichen Erfahrung, dem menschlichen Gefühl, der menschlichen Philosophie entgegengesetzt, diametral entgegengesetzt. Und deshalb empfanden es die einen Menschen, was dort geschah, Karfreitag auf Golgatha, als eine riesengroße Tragödie. Und das waren die Jünger Jesu, seine Nachfolger, seine Sympathisanten, Menschen, die er geheilt hatte, denen er geholfen hatte. Für sie war das eine große Tragödie. Es hätte nicht so weit kommen dürfen. Wir hätten das uns nie vorstellen können. Und Jesus ganz sicher auch nicht, aber jetzt ist es geschehen. Und die anderen, die sahen es als ein absolutes Versagen und eine Torheit. Jemand hatte hier Gutes getan, ja, Kranke geheilt, sogar Blinde sehend gemacht und Tote auferweckt. Und am Ende konnte er aber sich selber nicht helfen. Das war, was die Menschen gesehen haben, was vor ihren Augen war. Hier hat jemand große und vollmächtige Worte von sich gegeben und geredet, den Anspruch erhoben, Gott zu sein, und ist am Ende so kläglich am Kreuz, an einem römischen Kreuz gescheitert. Das waren die beiden denkbaren Optionen, die die menschliche Logik, die menschliche Weisheit sich zurechtlegen konnte an Karfreitag. Aber in der Realität, liebe Freunde, spielte sich am Kreuz von Golgatha an Karfreitag ein völlig anderes Szenario ab. Karfreitag war nämlich die größte, die stärkste, die spektakulärste Bestätigung für Gottes grenzenlose, göttliche Weisheit. Paulus ist von dieser Weisheit so beeindruckt, dass er nicht aufhören kann, darüber zu staunen. Und er sagt, es ist Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Nein, Karfreitag war kein Versagen, kein Beweis der Schwäche, keine Überraschung. Es war Gottes weiser, ewiger Plan, was dort stattgefunden hat. Karfreitag war nämlich vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt. Jesus Christus, der Menschensohn und Gottes Sohn, sollte als Lamm Gottes für die Sünden der Welt sterben, um eine gefallene, sündige und verlorene Menschheit zu retten. Das war Gottes Plan. Der Tod des Herrn war kein Fehler, kein Versagen und kein Irrtum, sondern der ewige Plan eines heiligen, gerechten und allweisen Gottes. Und Petrus sagt über dieses Opfer des Sohnes Gottes Folgendes. Im 1. Petrusbrief 1, Abvers 18. Petrus sagt, denn wir wissen, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Weltgrund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Merken wir, was Petrus hier sagt? Er sagt, dass dieses Opferlamm Gottes, Jesus Christus, auserwählt und vorherbestimmt war vor der Erschaffung der Welt. Der weise Plan Gottes stand fest vor allen Zeitaltern. Noch gab es keine Sterne, keine Sonne, keine Erde, keinen Menschen, aber es gab schon den Beschluss Gottes, seinen einzig geborenen Sohn als Opferlamm für die zukünftige Welt, die Gott erschaffen wird, die fallen wird, die sündigen wird und rebellieren wird gegen Gott, in diese Welt zu schicken. Dieser Plan stand fest. Bevor Gott, der Vater, durch seinen Sohn diese Welt erschuf, sagte der Sohn: Vater, ich bin bereit, als Sündenlamm für diese Menschen zu sterben, die sündigen werden und gegen dich rebellieren werden. Hier bin ich, sende mich. Und erst als dieser Rettungsplan Gottes feststand und der Tod des Lammes Gottes beschlossen war, sprach Gott: Es werde Licht. Der Tod des unschuldigen und unbefleckten Lammes Gottes war nämlich die Vorbedingung für die Erschaffung unserer Welt. Der Opfertod des Sohnes Gottes am Kreuz gehört zum festen Bestandteil der DNA unseres Universums. Der Tod des Lammes ist nämlich ein Grundpfeiler, auf dem das Fundament des Universums ruht. Ohne Lamm Gottes, ohne Karfreitag also, gäbe es keine Erde, gäbe es keine Menschheit, keine Welt, kein Universum, aber er ist zuvor ausersehen, ehe der Weltgrund gelegt wurde. Paulus kann entsprechend nicht aufhören, über diese Weisheit Gottes, die in Karfreitag zum Vorschein kam, zu staunen. Und er sagt in dem ersten Kapitel im ersten Korintherbrief ab Vers 22, und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Für die Juden ein Anstoß, für die Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, den Gläubigen also, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und damit sind wir bei unserem zweiten Punkt. Karfreitag ist der ultimative Beweis für Gottes Kraft. Was die sichtbare und die unsichtbare Welt als Beweis der Schwäche, als ultimativen Beleg des Scheiterns ansah, war in Wahrheit der ultimative Beweis der Kraft. Paulus formuliert es so in Kapitel 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. In unserem Text sagt Paulus in Vers 8, keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, diese Weisheit Gottes. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Das wäre die Konsequenz. Sie hätten Jesus nicht gekreuzigt, wenn sie verstanden hätten, was dort geschehen wird. Die Fürsten dieses Weltzeitalters haben also an Karfreitag ihre größte Niederlage erlebt. Und sie waren völlig überrascht. Sie hatten damit überhaupt nicht gerechnet. Die Fürsten dieses Zeitalters, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, sind nicht in erster Linie Pilatus und die hohen Priester. Diese Herrscher sind die Fürsten der unsichtbaren Welt. Es ist in erster Linie Satan und die gefallenen Engel, die zu seiner Regierungsmannschaft gehören. Ja, die Bibel sagt uns, dass der Satan der Fürst dieser Welt ist, der in dieser Luft herrscht. Und Paulus sagt den Gläubigen in Ephesus, Kapitel 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Diese Weltherrscher der Finsternis wurden an Karfreitag für sie selbst völlig unerwartet und überraschend besiegt und entwaffnet. Ausgerechnet an Karfreitag, als sie dachten, die Schlacht gewonnen zu haben, wurden sie endgültig entmachtet und besiegt. Ja, es ist ja so, dass der Satan und die Dämonen von Anfang an wussten, wer Jesus Christus war. Sie wussten, er ist Gottes Sohn. Sie wussten, er ist in diese Welt gekommen, um die Menschheit zu retten. Und deshalb wollten sie von Anfang an das Kind Jesus töten. Herodes wollte diesen Plan Satans ausführen und das Baby töten. Auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer dienten dem Satan, indem sie immer wieder versuchten, Jesus zu erwischen und zu töten. Aber es gelang ihnen nicht, er wich ihnen immer wieder aus. Aber dann fand Satan in Judas Iskariot einen treuen Verbündeten. Judas war hinter dem Geld her und der Satan wusste es. Und Judas ließ sich gebrauchen als einer, der Jesus verriet für 30 Silberlinge, damit die Feinde ihn töten können. Und Lukas sagt uns das sehr ausdrücklich in Lukas 22 ab Vers 3. Er sagt, aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wurde und aus der Zahl der 12 war. Und er ging hin und besprach sich mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er ihn an sie überlieferte. Satan wollte Jesus töten. Von Anfang an. Das war sein Plan. Und er dachte, er kann Gott einen Strich durch Gottes Rechnung machen und den Rettungsplan Gottes so verhindern. Aber es kam genau andersrum. Karfreitag wurde zum ultimativen Beweis für Gottes Kraft und für das Scheitern Satans und seiner Macht. Karfreitag geschah genau das, was Gott der Schlange schon im Garten Eden vorausgesagt hatte. In Genesis 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn lediglich in die Ferse stechen. Als Jesus am Kreuz von Golgatha ausrief, es ist vollbracht, war der Kopf der Schlange zertreten. Und am Auferstehungsmorgen, als Jesus siegreich aus dem Grab hervorkam, war für alle offensichtlich und klar, die Schlange konnte den Retter der Welt nur in die Ferse stechen, nicht mehr. Was der Satan und die Menschen nicht erkannt hatten, war Folgendes, was an Karfreitag geschah. Kolosser 2, Vers 14 und 15, Paulus sagt, er, Christus, hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Der in Satzungen bestehenden, also auf dem Gebot Gottes begründet, war dieser Schuldschein, weil wir gegen Gottes Gebote verstoßen haben, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat damit die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Liebe Freunde, die Waffe, die der Satan gegen uns in der Hand hatte, war unsere Sünde. Unsere tatsächliche Schuld vor Gott, die uns trennte von unserem Schöpfer und Gott. Und Jesus identifizierte sich mit meiner und deiner Sünde am Kreuz. Er wurde für uns zur Sünde in Person gemacht. Er bezahlte für meine und deine Schuld mit seinem Blut und schaffte so diese Schuld, die uns von Gott trennte, aus der Welt. Weg aus der Mitte hat er sie geschafft. Sie ist nicht mehr da, sie ist nicht mehr vorhanden. Er nagelte den Schuldschein an das Kreuz, damit er die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau stellt. Ein Triumph Christi ist geschehen am Kreuz von Golgatha. Ein Beweis der Kraft Gottes. Und plötzlich stand der Satan und seine dämonische Mannschaft da, ohne Waffe. Ohne Waffe in der Hand. Wenn die Schuld weg ist, wenn die Sünde gelöscht ist und vergeben ist, kann der Satan uns nicht mehr anklagen vor Gott. Er hat nichts in der Hand. Das ist seine mächtigste Waffe. Jetzt war sie plötzlich weg. Und wenn die Schuld weg ist, wenn die Sünde vergeben ist, dann kann der Satan, der auch die Macht über den Tod hatte wegen der Sünde, uns nicht mehr im Tod festhalten. Denn der Tod ist der Sünde Sold. Also, seit Karfreitag ist der Satan völlig machtlos. Und die Sünde kann uns, die wir an Christus glauben, nicht mehr im Grab festhalten. Ja, an Karfreitag hat der Same der Frau, der Schlange, den Kopf zertreten. Drittens, Karfreitag ist der ultimative Beweis der Liebe Gottes. Bis Karfreitag standen die Menschheit und auch die Engelwelt vor einem unlösbaren Dilemma. Wie kann ein heiliger Gott einen sündigen Menschen annehmen? Wie soll das gehen? Wie kann ein gerechter Gott den schuldigen Menschen verschonen und ungestraft lassen? Wie kann der heilige und wahrhaftige Gott den Sünder, der seinen gerechten Zorn ja verdient, und das sagt Gott selbst, wie kann Gott ihn vor dem Verderben der ewigen Hölle bewahren und in den Himmel retten? Wie soll das gehen? Sowohl die Menschen als auch die Engel verstanden aber, wenn Gott die Sünde nicht bestraft, wenn Gott die Schuld des Menschen nicht heimsucht, dann hört Gott auf, gerecht zu sein. Dann hört Gott auf, Gott zu sein. Dann hört auch das Universum auf zu existieren. Der gerechte Gott muss die Sünde bestrafen. Der heilige Gott kann kein Auge zudrücken und den sündigen Menschen in den Himmel aufnehmen. Doch gleichzeitig ist dieser heilige Gott ja auch ein barmherziger Gott. Er ist ja auch ein Gott der Liebe. Wie kann also Gott auf der einen Seite heilig und gerecht sein und zornig über die Sünde und ein Gott des Gerichts sein und gleichzeitig ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit und der Gnade und Schuld und Sünde vergeben? Auf dieses unlösbare Dilemma gab es bis Karfreitag keine Lösung. Bis Karfreitag. Aber dann wurde sie offensichtlich. Was dann Karfreitag am Kreuz von Golgatha geschah, war die Lösung des unlösbaren Rätsels. Und niemand, niemand hätte jemals damit rechnen können. Weder Menschen noch Engel. Was an diesem Freitag, an diesem Kreuz von Golgatha geschah, war die größte Überraschung im Universum. Denn Gott selbst starb als Sündenlamm für die Schuld der Welt, für meine und für deine Sünde. Gott selbst, der Heilige und Gerechte, erfüllte seine eigene Gerechtigkeit an sich selbst und in sich selbst, indem er die Strafe für die Sünde auf sich nahm und stellvertretend für mich und für dich am Kreuz bezahlte. Das also war die Lösung des Rätsels. Das Dilemma ist gelöst. Der gerechte Gott, der die Verurteilung und die Bestrafung des Sünders mit dem Tod verlangt, hat sowohl seine Gerechtigkeit als auch seine Liebe an Karfreitag bewiesen und bestätigt. Er selbst bringt das Opfer, wird zum Opferlamm und bezahlt für den Sünder. Kein Mensch, kein Engel hätte das jemals für möglich gehalten. Es war genauso gekommen, wie Paulus es in unserem Text formuliert, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. So ist Karfreitag zum ultimativen Beweis der Liebe Gottes geworden. Jesus hatte schon vor Karfreitag gesagt, denn Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Bis Karfreitag haben die Jünger das zwar gehört, aber wahrscheinlich nicht wirklich verstanden. Es blieben noch viele Fragen offen. Wie sehr hat Gott denn die Welt geliebt? Was bedeutet es denn, dass Gott seinen einzigen Sohn dahin gab? Und wie kann der, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben? Niemand hätte es für möglich gehalten, dass Gottes Liebe so weit gehen könnte und gehen würde. Kein Religionsstifter, kein Rabbi, kein Prophet, kein Prediger hätte den Kreuzestod des Sohnes Gottes als den ultimativen Beweis der Liebe Gottes jemals sich vorstellen können. Aber an Karfreitag geht es um Gottes Liebe zu mir und zu dir. Seit Karfreitag kann niemand die Liebe Gottes zu uns Menschen, sündigen, verlorenen Menschen, ernsthaft in Frage stellen oder bestreiten. Sie ist ein für allemal ultimativ bewiesen. Gott liebt uns wirklich. Wenn du an der Liebe Gottes zweifelst, dann schau nach Golgatha. Schau auf das Kreuz in der Mitte. Wenn du einen Beweis dafür suchst, dass Gott dich liebt, dann schau auf das Kreuz. Gott liebt dich. Er hat seine Liebe zu dir ganz persönlich an diesem Kreuz ultimativ bewiesen. Und jeder Gedanke, der die Liebe Gottes anzweifelt, ist eine Lüge Satans. Die Liebe Gottes kann nach Karfreitag nicht mehr angezweifelt werden. Johannes schreibt deswegen im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Abvers 8, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, nein, nein, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Seit Karfreitag haben Menschen, die glauben, immer wieder versucht, diese Liebe zu beschreiben, sie irgendwie in Worte zu fassen, in Gemälden darzustellen, in Liedern zu besingen. Aber sie müssen immer wieder feststellen, dass menschliche Worte zu schwach und zu begrenzt sind, um diese Liebe zu fassen und zu beschreiben. Und trotzdem ist es unsere Pflicht, diese Liebe zu verkündigen, zu predigen und zu besingen. Das Lied von Charles Wesley versucht das, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in Worte zu kleiden, in einem weltbekannten Lied. Amazing Love, how can it be that you, my God, should die for me? In einer deutschen Übersetzung klingt das so. Hat mein Erlöser mich erkauft? In seinem Blute mich getauft? Sank er für mich in Todesnacht? Für mich, der ihn ans Kreuz gebracht? Mein Gott, wie groß die Liebe ist, dass du für mich gestorben bist. Welch ein Geheimnis zeigt sich da, er stirbt, der doch unsterblich war. Der höchste Seraph nicht ermisst, wie tief die Liebe Gottes ist. Drum bete ihn, o Seele, an, den niemand je begreifen kann. Er stieg hinab, der ewige Sohn von seines Vaters Himmelsthron, gab alles preis der Welt zu gut. Für Adams Erben floss sein Blut. Von Staunen bin ich ganz erfasst, weil du mich, Gott, gefunden hast. Mein Gott, wie groß die Liebe ist, dass du für mich gestorben bist. Isaac Watts, ein anderer christlicher Liederdichter aus dem 18. Jahrhundert, schreibt, ist wahr, dass Jesus starb für mich und büßte meine Schuld? Dass Gottes Sohn am Kreuz verblich? O wundersame Huld! Trug meine Schuld das Gotteslamm? Galt mir sein Herzensschrei? Dann sehe ich erst am Kreuzesstamm, was Gottes Liebe sei. Was ist deine Antwort auf Karfreitag? Wie antwortest du auf den ultimativen Beweis der Liebe Gottes? Liebst du Gott? Karfreitag offenbart uns Gottes Herz. Gott ist Liebe. Und alles, was er in seinem Sohn Jesus Christus getan hat, hat er aus Liebe zu dir und zu mir getan. Es war für dich, was dort geschah, vorausgesetzt, du nimmst es an und du liebst ihn auch. Du liebst ihn als Antwort auf seine grenzenlose Liebe zu dir. Gott ist Liebe und Liebe kann niemanden zwingen. Liebe kann niemanden mit Gewalt dazu bewegen, ihn zu lieben. Es liegt also in deiner Hand, auf dieser Liebe Gottes mit Gegenliebe zu antworten und dieses einmalige, einzigartige Angebot der Gnade Gottes dankbar aus der Hand des Erlösers anzunehmen. Karfreitag, das Geheimnis ist gelüftet. Das Unvorstellbare, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, ist Wirklichkeit geworden. Es ist kein Geheimnis mehr, ein offenes Geheimnis. An Karfreitag hat Christus der Schlange den Kopf zertreten. Er hat dafür bezahlt, mit seinem Leben und mit seinem Blut. Er liebt dich wirklich. Er hat es für dich gemacht. Zweifle nicht an der Liebe Gottes zu dir. Auch du bist gemeint. Auch deine persönliche Schuld hat Jesus an jenem Tag an das Holz geheftet, an das Kreuz. Für dich ganz persönlich. Lass dich nicht von Satan einschüchtern. Er wird dir immer wieder sagen, glaube das nicht. Glaube Gott nicht, dass er dir vergeben kann. Deine Schuld ist zu groß. Die kann nicht vergeben werden. Nein, für dich gibt es Hoffnung. Du musst nicht verloren gehen. Du musst nicht in die Hölle gehen. Gott liebt dich und heute ist der richtige Tag, um zum Kreuz zu kommen. Gott lädt dich ein. Komm zum Kreuz mit deiner Last, mit deiner Sünde. Jesus nimmt sie dir ab. Er hat sie dir schon abgenommen. Aber er möchte wissen, ob du es willst, ob du einverstanden bist, dass er auch dein persönlicher Retter ist. Ich lade dich ein, heute zum Kreuz zu kommen. Wenn du es noch nie gemacht hast, kannst du es öffentlich machen. Wir werden gleich ein Lied hören von Johannes. Er wird es uns singen. Und dann während des Liedes kannst du nach vorne kommen und zum Kreuz hier beten. Wenn du Hilfe brauchst, wir beten mit dir und für dich. Das Geheimnis ist gelüftet und es ist der ultimative Beweis für Gottes Weisheit, Kraft und Liebe zu dir. Antworte ihm heute mit deiner Gegenliebe. So machst du es sichtbar vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du Gott liebst. Das ist die einzige angemessene Antwort auf das, was an Karfreitag geschehen ist, nämlich was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.